Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie alle heute da sind zum Vortrag «Welche Bibel passt zu mir?» Überblick über die 40 deutschen Bibelübersetzungen. Wie ist es zu dem Vortrag gekommen? Was ist die Vorgeschichte? Vor einigen Wochen habe ich einen Gottesdienst besucht bei einem Freund von mir und er hat dann im Gottesdienst aus einer wörtlichen Bibelübersetzung hat er ein paar Sätze vorgelesen aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus. Eine sogenannte Lesung im Gottesdienst hat er gemacht. Und ich habe kein einziges Wort verstanden, obwohl ich Theologie studiert habe. Dann ist es mir wie ein Geistesblitz klar geworden, ich soll einen Vortrag machen zum Thema «Welche Bibel passt zu mir?». Zuerst gebe ich einen kurzen Überblick über den Ablauf des heutigen Obig. Ich werde zuerst eine Einleitung machen zum Thema Übersetzen und nachher einen Überblick geben über die 10 bekanntesten deutschen Bibelübersetzungen. Auf dem Flyer stehen zwar die 40 deutschen Bibelübersetzungen, aber beim Vorbereiten habe ich gemerkt, es ist auch nicht sinnvoll, dann wäre das eine ganze Doktorarbeit, die ich hier zeigen würde. Man könnte es gar nicht merken, wären wir bis Mitternacht hier. Ich denke, machen wir einen Kompromiss. Ich würde die 10 bekanntesten vorstellen und dafür könnt ihr mir nachher noch Fragen stellen bei der Fragerunde, wenn euch genau nicht darunter ist. Oder wir können es nachher persönlich noch besprechen. Dann sage ich auch noch etwas zum Thema Online-Bibel. Was sehr interessant ist, wenn man mich Fragen stellen kann, dann gibt es noch 7 verschiedene Vertiefungsposten, wo man auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten sich Zeit nehmen kann. Vielleicht kann man eine oder zwei besuchen in aller Freiheit und ich nachher noch dann erklären. Dann gibt es auch einen Büchertisch von der evangelischen Buchhandlung Weihnacht, wo man auch eine Bibel oder eine Studienbibel oder eine Kinderbibel erwerben kann. Und nachher gibt es auch die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch oder ein Gebet. Und es hat dann auch noch ein Getränk, das man am Schluss noch zusammennehmen kann. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Die Bibel ist sein Liebesbrief an uns. Und Gott kann alle Sprachen reden. So lesen wir im Prophet Jesaja, dass Gott uns verspricht, im Prophet Jesaja 49, wo Gott sagt, hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen, also das mich, das ist der Knecht von Gott, das ist Jesus. Der Herr hat mich, Jesus, berufen, vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Also Gott sagt, so mache ich dich, Jesus, auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reicht bis an die Enden der Erde. Und so ein Stichwort habe ich hier blau eingefärbt, nämlich, dass schon im Alten Testament steht, Gott wird sein Heil in Jesus, wird er sowohl der fernsten Insel als auch bis ans Ende der Erde wird er das wirken. Und jetzt ist es so, das Alte Testament ist ja Hebräisch, und zwar Althebräisch. Ich sage das im bewussten Unterschied zum Ivrit, zum Neuhebräisch, das wir heute reden. Aber das Alte Testament ist Althebräisch. Aber da steht nie, dass die Inseln und die Enden der Erde, dass die irgendwie Althebräisch lernen. Sondern Gott kann ja alle Sprachen und das Interessante ist, er braucht auch uns dazu, menschliche Übersetzer, um die Bibel zu übersetzen, in die, sagen wir mal, Urwald gesprochen. Und es ist eigentlich interessant, dass wir die Mitarbeiter von Gott sind. Das ist das Versprechen von Gott im Alten Testament, jetzt, also dass er mit Jesus die ganze Welt erreichen wird. Jetzt schauen wir mal ins Neue Testament, und zwar ins letzte Buch von der Bibel, in der Offenbarung von Johannes. Und dort sagt der Johannes, nach diesem sah ich und siehe eine grosse Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron, das heisst Thron von Gott, Gott Vater, und vor dem Lamm, das heisst Jesus, bekleidet mit weißen Gewändern, das bedeutet Jesus hat uns die Schuld vergeben, hat uns abgewaschen und Palmen in ihren Händen. Und sie, also wir, die Gläubigen, rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, also Gott Vater, und dem Lamm, also Jesus. Und hier sehen wir auch, im Himmel hat es Leute von allen Sprachen. Also auch Aborigines und auch die, die im Urwald leben. Und das ist doch schön, dass dank Jesus auch die Prophetie von Jesaja in Erfüllung geht. Das ist einfach mal die Einleitung. Jetzt, wenn wir noch weiter schauen. Und schauen wir mal den Grundsatz an. Der Grundsatz lautet, die Bibel, Gottes Wort, kann übersetzt werden. Und ich sage das bewusst, weil im Islam ist es anders. Der Koran ist ja auf Arabisch, Altarabisch, und den dürfen wir nicht übersetzen. Nur auf Arabisch ist sozusagen der richtige Koran. Aber bei der Bibel ist es ganz anders. Nämlich, man sieht das schon, ich habe es vorhin gesagt, das Alte Testament ist Althebräisch und 10 Kapitel davon sind Aramäisch. Und jetzt gibt es die sogenannte Septuaginta. Das ist die Übersetzung vom hebräischen Alten Testament auf Griechisch. Schon im Jahr 250 vor Christus. Und Septuaginta, in dem Wort innen steht 70, drinnen 70. Das ist die Übersetzung von den 70, weil 70 Übersetzer haben wir dann geschaffen. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung vom Alten Testament, war die Bibel von den ersten Christen. Also mal das Grundsätzliche am Anfang. Jetzt möchte ich einen kurzen Überblick geben über die 3 verschiedenen Arten der Übersetzungen, die es gibt. Das erste ist die wörtliche Übersetzung. Andere Begriffe dafür sind wortgetreu, formal äquivalent, formorientiert oder philologisch. Und schon dann merken wir, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich. Ich habe es aber bewusst ein bisschen so hier, weil man merkt, Komplexität nimmt hinzu. Was bedeutet das? Was bedeutet formal äquivalent? Formal bedeutet Form und äquivalent gleich. Also man tut die hebräische oder die griechische Form tut man auf Deutsch übersetzen. Also die Form bleibt dann gleich. Oder wortgetreu, man tut einfach das Wort von Hebräisch oder Griechisch tut man übersetzen auf Deutsch. Dann machen wir mal 2 Beispiele. Eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament und mal ein einfaches Beispiel. Aus dem Alten Testament Psalm 23, in einer wörtlichen Übersetzung von der Elberfelder oder auch Luther, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kennen sicher viele, ist ein bekannter Text. Denn im Neuen Testament sagt Jesus in der Bergpredigt die Seligpreisung, Matthäus Evangelium 5, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist in Elberfelder wörtlich übersetzt. Wir sehen hier, es hat nicht einmal ein Verb. Also nicht einmal glückselig sind die Armen im Geist, sondern es ist einfach, so wie stichwortartig. Es ist einfach aus dem Griechischen übersetzt. Oder ein bisschen holprig, ein bisschen. Gut. Das ist einfach eine wörtliche Übersetzung einmal. Dann gehen wir mal weiter und schauen, was sind denn die Vorteile von der wörtlichen Übersetzung. Das ist, wir haben vor uns auf Deutsch einen genauen Bibeltext. Wir als Leser, wir werden gefordert und gefördert. Man kann selber, mit einer Studienbibel, kann man selber in der Bibel forschen. Wie es denn im Original war, auf Hebräisch oder Griechisch. Das sind die Vorteile der wörtlichen Übersetzung. Jetzt schauen wir mal, was denn die Nachteile sind. Es ist manchmal holprig auf Deutsch. Es könnte Verständnisprobleme sich ergeben. Was heisst denn glückselig? Glückselig die Armen im Geist. Es ist eine Gewöhnung an diesen Spruch nötig. Eine Gewöhnung an diesen Bibelspruch, dass man sich ein bisschen reindenken muss in das Ganze. Ich habe einen guten Vergleich gefunden in den Büchern, die ich gelesen habe zur Vorbereitung. In einer wörtlichen Übersetzung muss sich der Leser, also mir, will uns auf den Weg machen und uns auf die Bibel zu bewegen. Also bei uns liegt eigentlich die Arbeit, dass wir uns in die Bibel hineindenken. Ich habe es jetzt mal ein bisschen unter Nachteil aufgelistet, aber es ist auch ein Vorteil, es ist beides. Es tut uns fordern und fördern. Gut, jetzt gehen wir weiter zu der zweiten Art von Übersetzung, die es gibt, nämlich die sinngemäße Übersetzung. Und das ist eigentlich mein Begriff, sinngemäß, weil ich finde das eigentlich noch ein treffender Begriff. In der Wissenschaft redet man von einer kommunikativen Übersetzung, bedeutungsorientiert, dynamisch, funktional, idiomatisch oder, was ich auch gefunden habe, kontextorientiert. Jetzt ist es so, bei der sinngemäßen Übersetzung wird der Sinn und die Bedeutung vom hebräischen und griechischen Bibeltext wird in unseren deutschen Spruch übertragen, kommuniziert. Also nicht das Wort wird Wort für Wort wird, übersetzt, sondern der Sinn wird übersetzt. Machen wir zwei Beispiele wieder. In einer sinngemäßen Übersetzung heisst der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Das ist eigentlich ähnlich, wie wir würden miteinander reden. Mir fehlt es an nichts, mir geht es gut. Das ist eigentlich ein moderneres Deutsch. Ist aus der Basisbibel. Kommen wir nachher noch dazu. Denn im Neuen Testament, gute Nachrichtbibel, wo die Seligpreisung so übersetzt. Jetzt heisst es nicht glückselig die Armen im Geist, sondern freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Und wir sehen, sie haben Ergänzungen angebracht. Sie haben wie das, was Jesus zwischen den Zielen ausdrückt, glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel, steht gar nicht von Gott, haben sie zweimal Gott ergänzt. Wir sagen, dann ist das sogenannte Divinum Passivum, Passivum Divinum, Jesus redet in der Passivform von Gott und Gott ist wie einfach in Klammern gemeint und also in diesem jüdischen Ausdruck. Und die gute Nachrichtbibel und allgemein sinngemäße Übersetzung sind wie das, was Jesus von der Bedeutung her gemeint hat, in Klammern, tun sie wie Klammern wegnehmen und tun es für uns, damit es einfacher ist, direkt im Bibeltext hineinschreiben. Denn was sind die Vorteile von der sinngemäßen Übersetzung? Man kann schnell einen Überblick gewinnen über die ganze Bibel. Wo Jesus mich mit 15 Jahren ergriffen hat und gefunden hat, habe ich pro Tag mehrere Kapitel gelesen von der in der Hoffnung für alle Übersetzung. Und durch das konnte ich sehr schnell einen Gesamtüberblick über die ganze Bibel bekommen. Und das zählt auch für uns alle, wenn wir mal an einem regnerischen Sonntagnachmittag oder so mal sagen, jetzt will ich mal wissen, was steht denn in dem Buch Esther? Oder was ist mit dem Jona und mit dem Wal? Oder das Markus-Evangelium? Da können wir in einer sinngemäßen Übersetzung sehr schnell vorangehen und den Gesamtzusammenhang, den Gesamtsinn erfassen von einem ganzen Buch. Der Vorteil ist, ein Sinn wird übertragen. Also vom Hebräischen und Griechischen wird einfach ein Sinn wird auf Deutsch übertragen. Ich kann das mit einem Bild sagen, die Übersetzung bewegt sich auf uns Leser zu. Also die Übersetzer haben sich Gedanken gemacht, wie können sie die Bibel für uns erklären. Und sie sind durch das auf uns zugekommen. Und jetzt ist die Bibel uns näher, können wir sie einfacher und besser verstehen. Was sind denn die Nachteile von einer sinngemäßen Übersetzung? Nur, habe ich Anführungszeichen gemacht, nur ein Sinn wird übertragen. Und zwar der Sinn wird übertragen, wo der Übersetzer ausgesucht und ausgewählt hat. Manchmal sind in der Bibel aber bewusst mehrere Bedeutungen in einem einzigen Text drin gepackt. Der Übersetzer ist gefordert, den einen Sinn herauszufinden oder gegebenenfalls in der Bibel eine Anmerkung zu platzieren, wenn er merkt, dass er auch noch eine zweite symbolische Bedeutung. Es ist ein bisschen komplex und kompliziert, aber ich habe es irgendwie nur gewusst, so zu erklären. Ich mache mal ein Beispiel, und zwar mache ich ein lustiges Beispiel, aber da kann man es sich besser merken. Jesus sagt in der Bergpredigt, wortwörtlich sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Also er sagt Salz und Licht. Jetzt so, lese ich mal den Text in der Volksbibel, in einer sinngemässen Übertragung sogar, nicht übersetzt, in einer Übertragung. Ihr seid so überlebenswichtig, wie Salz für diese Welt überlebenswichtig ist. Ohne euch würde alles Gute vergammeln und nichts mehr richtig schmecken. Das ist so. Ihr seid wie ein Kühlschrank für diese Welt. Ohne euch würde diese Welt verrotten. Aber wenn Salz Last geworden ist und nicht mehr salzt oder ein Kühlschrank kaputt ist und nicht mehr kühlt, gehört beides auf den Müll. Ihr seid ein ultraheller LED-Strahler für diese Welt. Aber du hast ein bisschen das Beispiel genommen, weil es ein bisschen markant ist. Also sie haben eigentlich, Jesus redet von, wir sind Salz und Licht. Und jetzt ist es so, dass der Übersetzer hat einfach genommen, aha, mit Salz kann man Sachen haltbar machen, wie heutzutage im Kühlschrank. Und Licht ist also Helligkeit, also wie ein LED-Strahler. Es hat einfach einen Sinn, wird er übertragen in der heutigen Zeit. Jetzt ist es aber so, es gibt Schlüsselbegriffe in der Bibel, die bewusst mehrdeutig sind. Und dazu gehört zum Beispiel Licht, auch Salz, Öl, Wasser, Feuer, gibt mehrere Begriffe. Und die sind doppeldeutig. Die haben im Wort wirklich Bedeutung, aber auch eine tiefere, symbolische, geistliche Bedeutung. Und das Problem von diesen sinngemäßen Übersetzungen ist, dass sie nur einen Aspekt von diesen wichtigen Begriffen rausnehmen und übertragen. Es ist natürlich ein bisschen komplex zu erklären, aber ich mache es so mit dem, also Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Dann ist das ein Begriff und dann wissen wir, aha, Licht kommt doch schon ganz am Anfang von der Bibel vor, in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott das Licht schafft. Aha, Licht kommt doch vor schon im Prophet Jesaja, dass das Licht aufgeht, dass Jesus selbst das Licht ist. Ah, Licht, das bedeutet, Jesus sagt ja selbst, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir ihm glauben, dann sind wir das kleine Licht von der Welt. Es gibt hier eine Stichwortverbindung mit dem Licht. Und Licht ist ja nicht nur Helligkeit, sondern ist auch Wärme. Sonnenlicht tut uns Vitamin D produzieren auf der Haut, die wir brauchen. Und so merken wir, es ist wie, ich kann sagen, es ist eine Verengung. Eine sinngemäße Übersetzung ist immer auch eine Verengung und etwas, das zu konkret ist. Vielleicht kann man es so sagen. Und auch das Salz, wenn ihr sagt, das Salz der Erde, dann ist das einfach ein einziger Aspekt, dass man früher mit Salz gehökelt hat und Fleisch haltbar gemacht hat. Aber man hat auch im Alten Testament Salzopfer dargebracht. Also Gott Salz opfert. Und wir reden ja vom Salz in der Suppe, Salz brauchen wir zum Kochen. Und so sehen wir, ich glaube, ich kann es vielleicht so ein bisschen erklären, dass eine sinngemäße Übersetzung tut sich einfach festlegen auf eine einzige Sache. Und bei einer wortwörtlichen Übersetzung wird sie offen gelassen, welche von den zwei, drei oder mehreren Sinn, dass es schlussendlich den trifft. Dann gehen wir mal weiter. Dann gibt es natürlich nicht mal wortwörtliche und sinngemäße, sondern das dritte ist Mischform. Und das ist ein Wort von mir, das ich herausgefunden habe, also Mischform. Und ich habe den Begriff gefunden, eine klassische Bibel. Habe ich noch schön gefunden. Eine klassische Bibel, wir werden nachher noch dazukommen, wie zum Beispiel Lutherbibel oder Einheitsbibel. Eine klassische Bibel, die manchmal wörtlich übersetzt, manchmal sinngemäß übersetzt. Je nachdem, je nach Zusammenhang. Und da habe ich einen Vergleich herausgefunden. Bei einer Mischform treffen sich sowohl wir als Leser als auch die Übersetzung, wir treffen uns in der Mitte. Das ist eigentlich schön, herzlich mischt dann nachher zusammen. Dann habe ich, also die Grafik ist nicht von mir, die heisst der Bibelskala. Und das ist eigentlich schon mal eine Überraschung, die ich vorwegnehmen kann. Es gibt so eine Broschüre, die eben auch heisst, welche Bibel passt zu mir und die könnt ihr nachher nehmen. Also es hat eigentlich nur noch eine, aber ja, jedenfalls. aber ich habe es auch mit anderen Worten noch zusammengefasst. Und das ist so wie eine Art, ich sehe, ich aus wie ein Tacho. Und da fängt hier links unten an, mit ganz wörtlich und rechts ist kommunikativ oder sinngemäß. Was ich so stark finde an dieser Grafik, ist, dass sie hier auch noch ein bisschen pünktlich ist. Und zwar fängt sie nicht bei den Elbenfeldern an, sondern mit der sogenannten Überlinear-Übersetzung. Was ist denn das? Das ist, ich sage dem, das ist nicht eine Übersetzung, sondern das ist ein Setzen über. Also das ist dann wie, wenn man wie mit einem Kindergarten aus einem hebräischen oder griechischen übersetzen und auf Deutsch gibt es dann gar keinen korrekten Satz mehr. Also das ist keine Übersetzung, es ist ein Setzen über, dass man wie auch die Reihenfolge von der hebräischen oder griechischen Satzfolge durch im Deutschen übernehmen. Und man macht auch keinen korrekten Nebensatz mehr, sondern einfach heisst es zum Beispiel gesehen habend. Man tut einfach Partizip, das es hat, in der Übersetzung tut man einfach wortwörtlich wiedergeben. Man sagt nicht, weil ich gesehen habe, sondern es heisst einfach gesehen habend und so. Also das ist eigentlich nicht eine Übersetzung, die man lesen kann. Das ist eher zum Forschen. Aber das finde ich so stark, dass das ein bisschen pünktlich ist, oder interlineare Übersetzung. Ich habe auch einen hier. Können nachher auch anschauen, was das so ein bisschen für ein Stil ist, so ein bisschen gesehen habend, mal da ein bisschen zu lesen. Nachher Elbenfelder Bibel. Das kannst du vorne weitergehen. Das ist eine der wörtlichsten und genauesten Übersetzungen, zum selber in der Bibel forschen. Ist ideal zum Vorbereiten von Predigten und Hauskreisobungen. Jetzt ist es so, wie ich in den Elbenfeldern lesen, Elbenfelder Bibel lesen, da habe ich immer ein spezielles Gesicht, das ich dann habe. Kannst du es mal nicht so? So sehe ich aus. Das ist meine absolute Lieblingsbibel, wo ich finde, die ist sehr, sehr treffend. Dann weiter haben wir die Schlachter 2000. Und da finde ich es lustig, wenn jemand würde sagen, ja, meine Bibel liest du? Was ist die Lieblingsbibel? Die Schlachterbibel. Das ist einfach der Übersetzer, der Eugen Schlachter geheißen. Das ist eigentlich der Zusammenhang. Aber ich finde es lustig, weil ja, Schlachter ist vielleicht nicht gerade so die feinste Form von einem Nachnamen, die man haben kann. Aber egal. Ist eine sehr genaue Übersetzung. Und die verwendet als Grundtext den Text aus Receptus. Das bedeutet den Bibeltext, den auch die Reformatoren hatten. Und gehen wir mal weiter. Zürcher Bibel. Die geht auf den Ulrich Zwingli zurück, in Zürich. Vor 500 Jahren hat er auch angefangen, die Bibel zu übersetzen. Ist sehr genau übersetzt. Jetzt gibt es das Problem, dass die Bibel auch noch Erklärungen hat. Und diese Erklärungen sind bibelkritisch. Und da habe ich Smiley angetan. Das sind natürlich gar nicht gut, weil Gott tut ja zu uns reden durch die Bibel und will uns etwas sagen. Und er will ja uns kritisieren. Und dann müssen wir ihn kritisieren. Also das ist sehr schade, dass das so ist. Dann weiter haben wir Mengenübersetzung. Das ist eine genaue Übersetzung. Und das Lustige ist, vielleicht kennen wir das Paar Bellevue, das Hotel Bellevue im Hasiberg. Und die sind eben Fan von Mengenübersetzung. Und dann habe ich es auch noch reingenommen. Ich habe von einem Professor noch eine gute Würdigung gelesen. Die geht so: eine zuverlässige Studienübersetzung von sprachlicher Kraft und Differenzierung, die eine Mittelstellung zwischen Luther und Elberfelder einnimmt. Finde ich schöne Würdigung. Gehen wir weiter. Lutherbibel ist der Klassiker in der deutschen Sprache. Eine markige, starke Sprache. Ist eine Mischform zwischen wörtlich und sinngemäß. Geht eben auf den Martin Luther zurück. Ich habe hier noch zwei Beispiele, weil ich denke, wird das sicher auch sehr interessieren. Zwei Beispiele ausgesucht. Das erste Beispiel aus dem Alten Testament. In Jesaja 28, Vers 19 heißt das Wort wörtlich in der Elberfelder Bibel: dann wird es lauter Schrecken sein, die Botschaft verständlich zu machen. Der Luther hat es so übersetzt: den allein die Anfechtung lehrt, aufs Wort merken. Er hat gemeint, auf Gottes Wort merken. Also Anfechtung ist, wenn wir bedrängt werden, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Angriffe erleben im geistlichen Bereich, das lehrt uns, auf Gottes Wort von der Bibel zu vertrauen. Und da kann man natürlich schon sagen, er hat die Überwindung von der Anfechtung, so wie er es erlebt hat, er mit der Bibel auch Anfechtung zurückdrängen können, die Überwindung der Anfechtungen in die Bibel hineingeschrieben. Das zweite Beispiel ist aus dem Neuen Testament. Martin Luther ist der Römerbrief, sehr wichtig. Er hat durch den Römerbrief zu Jesus gefunden, zu einem lebendigen Glauben. Und der Römer 3, 28 war einer von seinen Schlüsselversen. Und da heisst in der Elberfelder wortwörtlich, denn wir urteilen, dass der Mensch, also wir, durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Der Martin Luther hat übersetzt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Er hat das sola fide, das reformatorische Prinzip, allein als Glauben, hat er in die Bibel hineingeschrieben. Also in dem Sinne, es ist nicht nur eine wortwörtliche Übersetzung, die Martin Luther gemacht hat, sondern auch sinngemäss, hat er das allein, was ich hier markiert habe, hat er so ergänzt. Es ist auch, denke ich, wichtig, dass man offen über das redet. Also, das muss man ja einfach können erwähnen, oder? Dann weiter. Einheitsübersetzung. Die ist sowohl von Katholiken und von Reformierten erarbeitet worden. Was mir aufgefallen ist, sie tut sagen Kirche statt Gemeinde. Und ich habe hier noch ein Beispiel, wo es eben heisst, wo Jesus sagt zum Petrus, ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. So heisst das in der Einheitsübersetzung. Und alle anderen Bibeln haben eigentlich dort Gemeinde. Ich denke, wenn man das weiss, dann kann man besser mit dem umgehen, dass man einfach von Katholiken und von Reformierten ist. Das ist die offizielle Bibel von den Katholiken im deutschsprachigen Gebiet. Und die Lutherbibel ist die offizielle Bibel in Deutschland. Die reformierte Kirche, evangelische Kirche. Und die Zürich-Bibel ist die offizielle Bibel natürlich im Kanton Zürich. Das noch eine Bemerkung. Dann kommen wir zu den Mischformen. Mischformen ist zum Beispiel Basisbibel. Habe ich hier die Homepage angegeben, basisbibel.de. Dahinter da gibt es einen Vertiefungspost dazu, damit wir noch besser kennenlernen können. Ich habe hier mal die erste Seite aufgeschlagen. Es ist eben so, die Basisbibel gibt es auch als gedrucktes Buch, aber online ist sie, hat sie viel mehr Material. Und jetzt, wenn wir hier mal die Erschaffung der Welt anschauen, 1. Mose 1,1, heisst es, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Jetzt hier dran ein kleines I, steht für Information. Wenn wir dann mit dem Maus im Cursor draufgehen, auf das kleine I, kommt ein zusätzliches Fenster und dort heisst es, zum 1. Mose 1,1, Himmel und Erde. Also ist Fettdruck, das ist ein Zitat, das bedeutet, bezeichnet die ganze Welt. Und so bei jedem Vers von der Bibel, bei jedem Satz, hat man ein kleines I, Information, mit weiteren Erklärungen. Ich denke, das ist doch sicher interessant, wenn man mal Hauskreis oben vorbereitet, kann man hier auch noch genauer schauen und hat schon mal noch eine erste Erklärung, Basisbibel. Ist auch ein kurzer Satz, ist auch ideal, auch für Jugendliche. Dann gehen wir weiter. Dann Neues Leben, Bibel. Die kenne ich auch. Die verwende ich oft, wenn ich eine Hochzeit mache. Und auch wenn ich einem Brautpaar eine Bibel schenke, eine Traubibel, schenke ich oft Neues Leben, Bibel. Und es ist eine gute Mischform und gute Lesbarkeit. Dann gute Nachricht, Bibel. Ich bin ja in der Kirche Meisterschwande bin ich ja aufgewachsen und dort hat Philipp Nanz immer aus der guten Nachricht Bibel, hat immer die verwendet im Gottesdienst. Von dem her kenne ich die recht gut. Und ich habe die auch gelesen, als Konfirmand habe ich gute Nachricht Bibel gelesen und eine gute Verständlichkeit und Lesbarkeit. Und ich habe auch also noch eine Rückmeldung genommen bei den Professoren und die sagen auch, es ist eine sehr hochstehende Übersetzung. Treffende Übersetzung. Dann Hoffnung für alle. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil es gibt mehrere Versionen. Allgemein ist es so, dass wir reden ja Deutsch, also Deutsch ist ein lebendiger Spruch, durch das verändert sich auch unser deutscher Spruch. Und von Generation zu Generation, etwa 25 Jahre, tut man eine Bibelübersetzung überarbeiten, damit sie wieder up to date ist. Und die erste Version von der Hoffnung für alle war nicht so gut, die war ein bisschen schwammig. Und dann hat der eine Professor von mir, der Urs Schillerin, Er hat eben nicht nur Theologie studiert, sondern auch Gräzistik, also Griechisch. Und er hat die überarbeitet. Und ich meine, lustig, vor 8 Jahren hat er hier einen Vortrag gehalten über die Revision, sagt man, über die Anpassung von der Hoffnung für alle. Und seither kann ich in dieser Stelle, ist auch sehr gute Übersetzung, sehr leichte Lesbarkeit, ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen über die Bibel. Also sehr gut für Jugendliche geeignet. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, auf 3, also eigentlich nicht Online-Bibel, sondern eigentlich muss man sagen Online-Bibel-Portal. Und zwar das erste ist mein Lieblings, der Bibleserver.com, hat die 12 bekanntesten deutschen Bibelübersetzungen. Und das Gute ist, man kann es wie so mit Spalten, wenn man merkt, wenn man nachher dahin auch mit 2 Computern ausprobieren, man kann wie auch mehrere Spalten nebeneinander kann man online auflisten lassen. Zum Beispiel links ganz Elbenfelder Bibel, dann in der Mitte Neues Leben und dann rechts zum Beispiel Hoffnung für alle. Und an den gleichen Bibeltext kann man dann schauen, auf diesen 3 bis zu 15 Bibel gleichzeitig, Bibelübersetzungen gleichzeitig. Und ich kann auch Stichworte suchen. Wenn zum Beispiel schauen, wie oft kommt eigentlich in der Bibel vor, fürchte ich nicht. Können wir das eingeben, fürchte ich nicht, dann steht überall dort, wo das steht. Oder wenn ihr zum Beispiel eingebt, König der Könige, Jesus ist ja der König der Könige, könnt ihr eingeben, König der Könige. Und könnt ihr das so recherchieren. Ist kostenlos. Und das Gute ist, es hat auch andere Sprachen auf dem Bibelserver. Und ab und zu habe ich ja auch eine Hochzeit, wo zum Beispiel die Braut aus Asien ist, wo besser Englisch kann reden und verstehen als Deutsch. Und dann tue ich manchmal auch ein paar Bibelverse auf Englisch einbauen in die Predigt. Und dann tue ich natürlich nicht selber übersetzen, also die Bibel auf Englisch, sondern beim Bibelserver hat es englische Bibel, französische, italienische und noch viele weitere Sprachen. Ich kann euch das einfach weitergeben, wenn ihr vielleicht Nachbarn bekommen, neue, oder Flüchtlinge, oder Leute, die nicht Deutsch können, dann können wir eben einfach einen Bibelvers nachschlagen, wenn vielleicht die Person Geburtstag hat, und dann recht auf ihre Sprache, können wir diesen Bibelvers für Psalm 24, können wir rausschneiden, rauskopieren, oder abschreiben, und dann erfreut sich die andere Person mega fest, wenn sie ihren Spruch kann, Bibelvers, und man ihr ihren Schenker bekommt. Dann, das zweite ist Bibel.com. Dort hat es 12 deutsche Bibelübersetzungen, darunter auch sogenannte unrevidierte Übersetzungen. Das sind die Vorgängerversionen von der heutigen Bibelübersetzung. Ich komme nachher noch auf das zurück, die noch etwas Interessantes zu diesem Thema. Und das dritte ist die Bibel.de. Es hat 10 deutsche Bibelübersetzungen, darunter auch Menge und eben die Basisbibel. Gehen wir mal noch weiter. Am Nachmittag, ich hatte den Vortrag am Nachmittag schon gehalten, ist die Frage aufgekommen, ja, was ist denn mit den Apokryphen? Was ist denn mit denen? Dass in ein paar Bibeln hat es die Apokryphen und die anderen nicht. Und Apokryphen, zuerst mal, was ist das? Das sind die Bücher. Und zwar Judith, Weisheit, Tobit oder Tobias, Jesus Sirach, Baruch und Brief Jeremias, 1. Makkabäer, 2. Makkabäer, zusätzlich zum Buch Esther, zusätzlich zum Buch Daniel, Gebet des Manasse. Und jetzt ist das so, bei vielen Luther-Übersetzungen und anderen Bibelübersetzungen steht das drauf, ob es da Apokryphen drin hat oder nicht. Das steht eigentlich meistens hier im Buch. Jetzt habe ich noch eine weitere Folie, wo man sieht, was sind denn die Apokryphen überhaupt? Wir haben ja das Alte Testament, wo eigentlich geschrieben wurde, ist etwa zwischen 2000 und 400 vor Christus. Und es ist Hebräisch. Und alle Konfessionen haben das Alte Testament. Also katholisch, orthodox, reformiert, freikirchlich, alle haben das Alte Testament. Gut, jetzt das Neue Testament, sehen wir ganz rechts, ist etwa entstanden zwischen 0 und 90 nach Christus. Es ist griechisch verfasst und alle Konfessionen haben das Neue Testament. Also katholisch, orthodox, reformiert, freikirchlich. Gut. Jetzt in der Mitte sehen wir die Apokryphen. Wortwörtlich heisst das die verborgenen Schriften. Andere nehmen davon, bedeutet Deuterung, kanonische oder außerkanonische Schriften. Und wegen dem habe ich eben die Grafik gemacht, weil das Alte Testament ist der erste Kanon, sozusagen protokanonisch, das ist das erste. Und Deutero heisst der zweite Kanon. Und das ist eben außerkanonisch. Also Kanon heisst das Alte und das Neue Testament, Kanon heisst die Richtschnur. Also Richtschnur vom Glauben. Als Neues Testament. Und außerkanonisch heisst, sie sind nicht im Kanon, sie sind nicht im Alten und Neuen Testament. Und das sind die katholischen Begriffe und der reformierte Begriff lautet die Spätschriften des Alten Testaments. Jetzt ist es so: Das Alte Testament endet 400 vor Christus mit dem Haggai, mit dem Zacharia und Malachi, mit den Propheten. Jetzt haben aber die Juden damals haben ja zwischen 400 und nur von Christen, die haben trotzdem gebetet, die haben auch in der Bibel gelesen und sie haben auch Sachen geschrieben. Und das, was sie geschrieben haben, war auf Griechisch. Und zum Beispiel eben auch der 1. und 2. Makkabäer. Das sind Geschichtsbücher, die beschreiben, was ist passiert zwischen 400 von Christus und 0. Zum Beispiel auch das ganze Chanukka kommt auch im 1. Makkabäer vor. Jetzt ist es so. Die Katholiken und Orthodoxen, die haben die Apokryphen noch in ihrer Bibel. Und das erklärt eben auch eigentlich teilweise theologische Unterschiede, die wir haben zwischen den Katholiken und Orthodoxen. Dass nämlich in diesen Apokryphen hat es teilweise auch Sachen, die ein bisschen fragwürdig sind, wie zum Beispiel vertote Betten oder dass plötzlich der Erzengel Raphael kommt und einen Spaziergang macht mit Tobias. Und so weiter. Und dann, noch die nächste Folie, hat der Martin Luther gesagt, Apokryphen, das sind Bücher, so der Heiligen Schrift, also Bibel, als Neues Testament, nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Und das schreibt er, das habe ich hier vorne auch noch dabei, wenn es jemand möchte schauen, in der Lutherbibel, originalen Lutherbibel. Das ist eigentlich wie, dass er sagt, die Apokryphen sind griechisch und wegen dem gehören sie nicht zum Alten Testament, weil das Alte Testament ist hebräisch. Das ist mal wie das Formale und das Inhaltliche ist eben, dass sie keine gute Theologie vertreten. Aber man kann sicher mal lesen, also nur wenn man es einmal liest, verliert man nicht gerade den Glauben, man hat einfach einen Überblick, was passiert ist in diesen 400 Jahren, eben, was die Makkabäer alles gemacht haben, Chanukka und so weiter. Das ist sicher interessant, um es einmal zu lesen, aber ja, das ist einfach mal ein kleiner Exkurs zum Thema Apokryphen. Und in ein paar Büchern ist es drin, also in ein paar Bibelübersetzungen sind die drin, und in anderen sind es nicht drin. Dann werde ich noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, wovon tue ich abraten? Ich habe mich sehr beschäftigt mit diesen Bibelübersetzungen. Ich möchte dir noch sagen, als Theologe tue ich euch abraten von folgenden Sachen. Ich tue abraten von den bibelkritischen Erklärungen von der Zürcher Bibel. Weil ich sehr schade finde, wenn die sagen, dass die Bibel nicht stimmt, aber die Bibel stimmt ja. Und dann müsst ihr das nicht einfach so sagen. Dann Bibel in gerechter Sprache. Das ist, was ein paar Feministinnen vor 20 Jahren gesagt haben, es stört sie, dass in der Bibel nur Männer vorkommen. Dann haben sie gesagt, dass man überall noch überall, was Männer heisst, wenn wir noch Frauen reinschmuggeln. Und dann ist es so, dann lautet es so. Jesus ging mit, also in der Bibel heißt es, Jesus ging mit seinen Jüngern von A nach B. Oder? Jetzt in der Bibel für gerechte Sprache heißt es, Jesus ging mit seinen Jüngerinnen und Jüngern von A nach B. Das Problem ist nur, es waren nur die 12 Männer gewesen. Also von dem her nicht ganz klar davon abrot, weil die Bibel stimmt einfach nicht. Und eben, sie redet auch von Priesterinnen, obwohl es damals keine Priesterinnen gab. Und so jetzt einfach formale Fehler drin. Es ist lustig, es hat eine bekannte Buchrezension davon, eine Buchbesprechung von der Bibel in gerechten Sprache, zu hören, wie die heisst, der Teufel blieb männlich. Also die Übersetzer haben überall Frauen reingeschmuggelt, außer den Teufel. Es gibt keine Teufel innen, nur Teufel. Und so sieht man, es ist lächerlich. Aber ich habe eine dabei, also ich meine, ja, als Theologe sammle ich die Bibel und so, ich kann schon reinschauen, das ist, kann man sicher mal machen, das macht nichts. Das ist, Horizonterweiterung, aber es ist sicher in der Bibel, die ich würde empfehlen für den Hauskreis. Jetzt Volksbibel, die Kühlschrankbibel, ich habe vorhin schon ein bisschen daraus vorgelesen, ich tue davon abrufen, weil es ist ein Erbespruch. Der Martin Dreyer ist der verantwortliche Übersetzer und er ist von der Jesus Tribes Deutschland. Und es ist nicht eine Übersetzung. Als Theologe muss ich sagen, ich empfehle euch, Übersetzungen zu lesen. Aber Volksbibel ist nicht eine Übersetzung, sondern eine Übertragung. Eine derbe Übertragung. So. Dann tue ich euch natürlich davon abraten, Sektenübersetzungen zu lesen von Zeugen Jehovas. Die heisst Neues Welt, Neue Weltübersetzung, von den Anthroposophen, Rudolf Steiner und von den Mormonen. Das heisst das Buch Mormon. Wieso tue ich euch das sagen? Ich sage es nicht wer, aber jemand von denen ist auf mich zugekommen, hat mich beeinflussen, hat gefunden, ihre Übersetzung sei die beste zu. Habe ich gesagt, nein, lieber Fehler. Und ja. Aber es kann ja sein, dass wir mal in Lenzburg auf den Zug gehen oder so und dass dort in Lenzburg euch jemand so eine Sektenbibel geben will. Und dann wisst ihr, welches das Weli ist. Und dann wisst ihr, nein, ich habe meine geliebte Studienbibel daheim, ich brauche das nicht. Also ich habe die auch hier, ich könnte auch in denen lesen, wie ihr wollt. Ich sammle Bibeln, aber es soll nicht um das gehen. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr schon mal reinschauen. Dann habe ich gedacht, wir machen eine Überraschung zum Schluss. Ich tue euch davon abraten, die Fernsehserie The Chosen zu schauen. Und wieso? Sie ist mormonisch geprägt. Auch die Schauspieler sind Mormonen. Und Jesus ist nicht dort, wie er in der Bibel vorkommt, als Sohn von Gott und Menschensohn, sondern er ist der mormonische Jesus. Und in der Bibel heisst es, am Anfang war das Wort. Also, dass Jesus das Wort ist. Es steht nicht, am Anfang war der Film. Und mir ist klar, ich gebe ganz offen zu, ich tue auch sehr gerne Kino schauen und so, das ist ein Hobby von mir, aber nicht die Shows schauen, ich schaue nicht das. Das habe ich einfach euch mitgeben, in aller Kürze, aber ich kann noch im Blauen auch noch etwas anderes schreiben. Als reformierter Theologe sage ich natürlich, Gott ist souverän. Neue Folie, also das Blaue. Weißt du, Folie? Gott ist souverän. Und souverän bedeutet, Zusammenfassung von, Gott ist allmächtig, er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Das zusammen ist, Gott ist souverän. Er steht über dem Bösen. Und Jesus kann durch seinen Tod und seine Auferstehung, kann er das Böse und Schlechte kann er verwandeln ins Gute. Und Jesus wirkt durch die Bibel. Und wenn ich das sage, muss ich wie sagen, also ich tue als Theologe, euch allen davon abraten, um die Übersetzung oder Übertragungen zu lesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist souverän. Und er kann natürlich auch wirken, dass jemand, der in der Sektenbibel liest, zu ihm findet. Muss ich offen lassen, oder? Aber Gott kann schon wirken, auch durch den Chosen, dass Leute zu Jesus finden. Das tue ich nicht in Abrede stellen. Aber einfach aus theologischer Sicht, aus Sicht auch von der Wissenschaft, tue ich euch davon abraten, um das zu lesen und zu schauen. Aber natürlich wirkt Gott, eben, er ist souverän, er wirkt zu seiner Ehre, natürlich. Dann, wozu tue ich euch ermutigen? Was tue ich euch empfehlen? Nächste Folie. Dass ihr euch in Studienbibeln gönnt und geniesst. Ich habe heute Morgen nachgeschaut, es gibt Studienbibeln ab 37 Franken. Stellt euch das vor. Ihr wisst, so teuer mit zwei oder das günstig mit zwei Pizzen, wenn ihr euch heimliefern lasst. Und ihr könnt das ganze Leben lang könnt ihr Spass haben und Freude an einer solchen Studienbibel. Und manchmal habe ich einfach eine Studienbibel in der Hand und denke, da haben tausende Leute daran gearbeitet und recherchiert und ich habe das einfach, das gebündelte Wissen habe ich einfach vor mir. Was auch viele Professoren roten, was ich auch eine gute Methode finde, wenn man jeweils eine wörtliche und eine sinngemäße Übersetzung gleichzeitig durchlesen, mit meinem Hauskreis. Dann ist es so, dass die Vorteile von beiden Übersetzungen kommen zusammen und die Nachteile verschwinden. Fast verschwinden. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Wenn man zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung und die Hoffnung für alle oder gute Nachricht durchlesen. Dann Hörbibel, Kann man auf YouTube eingeben, Hörbibel. Kommt vielleicht auch die Schlachterversion 2000. Und dann liest einem jemand die Hörbibel vor. Und so kann man zum Beispiel kletten oder haushalten, kochen und kann gleichzeitig die Bibel hören. Dann würde ich euch auch empfehlen, dass ihr Gebetsstunden besuchen, Hauskreis, Gottesdienst, dass wir zusammen die Bibel geniessen, auf uns wirken. Dann, habe ich es vorher schon gesagt, auf Bibelserver kann man das selber suchen, recherchieren, Stichwort kann man eingeben und dann schaut sie die ganze Bibel, wo kommt das vor? Jesus ist der König der Könige.